Ja, ich möchte euch zu Beginn einmal fragen über eure Selbsteinschätzung oder über eure Wahrnehmung. Wie nehmen euch die Menschen um euch herum so wahr? Wie würde man euch beschreiben als einen freundlichen Menschen, einen höflichen Menschen wahrscheinlich, hilfsbereit, zuvorkommend, auf alle Fälle einen guten Menschen, wenn man das mit so einigen anderen Menschen vergleicht? Das wären wahrscheinlich Dinge, die man so von euch nachsagen würde, so wie ich euch kenne. Und zu Recht, ich will das überhaupt nicht anzweifeln. Aber lasst uns mal ein Gedankenexperiment machen, dass wir uns vorstellen, wir müssten ein Schild basteln. Ein Schild, was genug Platz hat. Ein Schild, was man sich umhängen könnte, um den Hals und mit sich tragen könnte. Und auf diesem Schild würden alle Gedanken stehen, die wir in der letzten Woche hatten. Wir beschränken es vielleicht mal auf die nicht so guten Gedanken, auf die bösen Gedanken, auf die schmutzigen Gedanken, auf die ärgerlichen Gedanken, auf die Gedanken, ja, die wir nicht so gerne zeigen würden. Aber die müssten wir alle auf das Schild schreiben. Wir können jetzt auch sagen, wir nehmen das ganze letzte Jahr oder euer ganzes Leben, aber nein, wir lassen es mal bei der letzten Woche, weil ich glaube, das reicht schon. Das reicht schon dafür, dass wir mit diesem Schild nicht gern vor die Tür gehen würden. Tatsächlich meinen die Menschen in dieser Welt, der Mensch sei gut. Aber was denkst du, wenn alle Menschen mit den Schildern rumlaufen würden, wo ihre Gedanken draufstehen würden, würde man dann noch sagen, der Mensch ist gut? Was wären das für Gedanken? Das wären Gedanken, wo wir andere herabwürdigen, obwohl wir sie freundlich anlächeln, aber wo wir innerlich auf sie herabschauen, wo wir überheblich sind, über sie spotten, wo wir selbst stolz sind. Vielleicht auch neidisch sind auf diese Menschen. Oder wie ist das? Wissen alle Menschen, was ihr von ihnen denkt? Was ihr im Geheimen von ihnen denkt? Wahrscheinlich nicht. Da würde all eurer Zorn draufstehen, wo ihr euch geärgert habt. Vielleicht sogar Hass. Was noch? Gibt es Gedanken über das andere Geschlecht, die wir als böse einstufen würden? Vielleicht Gedanken der Begierde? Wir würden wohl die Menschen denken, die wir begehren in unserem Herzen, wenn sie das lesen könnten, wenn sie unsere Gedanken sehen würden, wie würde unser Partner darüber denken, wenn er all das sehen könnte? Es würde auch draufstehen, wie wir die Wahrheit verdrehen, wie wir lügen, wie wir übertreiben. Ich glaube, da käme eine ganze Menge zusammen. Aber das ist jetzt nur das Denken. Was wäre, wenn wir noch hinzufügen, was wir in der letzten Woche oder überhaupt in unserem Leben im Geheimen getan haben, was keiner mitgekriegt hat. Vielleicht Augendienerei, wo wir nur gearbeitet haben, nur das getan haben, was wir sollten, wenn die Eltern zugeschaut haben, wenn der Chef zugeschaut hat, wenn die Gemeinde es wahrgenommen hat. Aber dann, wenn es keiner wahrnimmt, was haben wir dann getan? Es würde alles da draufstehen. Vielleicht habt ihr schon mal gestohlen. Stimmt, habt ihr schon mal gestohlen. Vielleicht habt ihr schon mal was beschädigt, etwas verschwendet, etwas verschmutzt. Etwas weggenommen, etwas weggegessen, alles entspringt aus der Selbstsucht, die euch kennzeichnet. All das würde auf diesem Schild stehen. Tatsächlich meinen die Menschen, der Mensch sei gut. Ich rede hier nicht zu euch als Gefängnisinsassen, als den Verbrechern Berlins, sondern ich spreche zu euch als zu der Gemeinde, die die Sünde hasst und die die Sünde ablegen will. Trotzdem würde keiner von uns mit diesem Schild nach draußen gehen wollen. Wir würden vielleicht sogar nicht mal gerne mit diesem Schild in unserer Wohnung rumlaufen, wo es Spiegel gibt und wo wir sehen, was da draufsteht, wo wir sehen, wie schlimm wir eigentlich selbst sind. Ist es nicht ein Gedanke, dem wir lieber oft zu entkommen suchen, dem wir nicht so gerne nachgehen, was wir wirklich in unserem Herzen haben? Ich denke, definitiv hat die Menschheit ein viel zu gutes Bild vom Menschen. Und auch wir selbst haben ein viel zu gutes Bild vom Menschen. Ein viel zu gutes Bild von uns selbst. Und daran hängt ziemlich viel dran. Deswegen spreche ich davon, dass es sogar sehr gefährlich ist, wenn man ein verdrehtes Bild von sich selbst hat oder vom Menschen. Der Text, den wir heute uns anschauen wollen, der spricht dieses Thema an, wie der Mensch ist, Und er spricht auch an, wie diesem Menschen geholfen werden kann, der so ein Schild vielleicht nicht erstellt, sichtbar, aber der ein Schild die ganze Zeit um sich trägt, weil Gott ihn sieht. Wir befinden uns immer noch im Kolosserbrief, immer noch in Kapitel 1. Wir haben bereits die ersten 20 Verse betrachtet, gesehen, wie Paulus der Autor dieses Briefes ist, wie er den Brief unter Mitwirken von Timotheus geschrieben hat, wie er aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben hat. Wir sehen das in Kapitel 4, Vers 18, gedenkt meiner Fesseln. Paulus spricht seine Gefangenschaft an und auch der Kontext macht das klar. Wir sehen, dass er an die Gemeinde in Kolossä schreibt und er schreibt vor allem aus dem Hintergrund, dass Epaphras, der Gemeindehirte, zu ihm nach Rom gekommen ist und ihm von einer Irrlehre erzählt hat, die in Kolossä ihr Unwesen treibt. Und Paulus nimmt diese Irrlehre zum Anlass, um darauf einzugehen, aber vor allem um die Kolosser die Wahrheit zu lehren, die Wahrheit über Jesus Christus, weil Jesus Christus der Hauptpunkt ist, der angegriffen wird. Den Brief, den können wir grob in 4 Abschnitte einteilen: Präskript, die Einleitung am Anfang, Postskript, den Schluss am Ende und dazwischen 2 große Abschnitte, Prägnanz und Praxis. Prägnanz, das ist die Wahrheit über Christus, die Paulus ganz klar macht in Kapitel 1, Vers 15 bis Kapitel 2 und schließlich die Praxis, den Wandel des Christen in Kapitel 3 bis Kapitel 4, Vers 6. Das Präskript, Kapitel 1, Vers 1 bis 14, haben wir schon angeschaut, sowohl das eigentliche Präskript, die ersten 2 Verse und dann aber auch Paulus' Dankgebet, Vers 3 bis 8 und Paulus' Bittgebet ab Vers 9. Darin sehen wir vor allem, wie Paulus seine persönliche Beziehung baut zu den Kolossern und wie er die hohe Bedeutung des Gebetes und die hohe Bedeutung Gottes gleich zu Beginn des Briefes herausstellt. Und dann haben wir beim letzten Mal mit Vers 15 angefangen, mit diesem Hauptteil, mit der Wahrheit über Christus. Und die Verse 15 bis 23, die stellen eigentlich einen zusammenhängenden Abschnitt dar. Und wir wollen den jetzt zu Beginn einfach nochmal lesen, um wieder reinzukommen und auch schon den Text von heute zu sehen. Also Kolosser 1, schlagt mal bitte eure Bibeln auf, Kolosser 1 von Vers 15 bis 23. Dieser, und hier geht es um Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Das ist ein zusammenhängender Abschnitt über Christus. Und wir haben letztes Mal die Verse 15 bis 20 betrachtet, wo Jesu Vorrangstellung herausgestellt wird. Die Irrlehrer, die haben nicht angezweifelt, dass es einen Jesus gab, aber sie haben gesagt, er hat eine viel geringere Bedeutung. Sie sagten, er ist nicht Gott und er ist nicht Retter. Paulus lehrte, wer Christus wirklich ist und nennt hier 9 Eigenschaften seiner Gottheit. Man kann diese in 2 Bereiche unterteilen. Einmal die Vorrangstellung bezüglich der Schöpfung, Verse 15 bis 17, sehen wir Jesus als Ebenbild Gottes, als Erstgeborener über alle Schöpfung, als Erschaffer, als Erhalter und als Ewiger. Und dann sehen wir die Vorrangstellung über die neue Schöpfung, Jesus als Führer der Gemeinde, Fürst des Lebens, Inhaber der Fülle Gottes und universeller Friedensstifter. Das haben wir beim letzten Mal betrachtet. Jesus Christus ist Gott. Hier wird es ganz, ganz deutlich. Ab Vers 21, und das ist unser heutiger Text, wird diese Tatsache über Jesus Christus dann angewendet auf die Kolosser. Ihr seht, es geht los mit auch euch. Und es geht um die Versöhnung, die schon in Vers 20 angesprochen ist. In Vers 24 wiederum beginnt dann ein neuer Abschnitt, in dem es primär um Paulus geht. Wir sehen schon Ende von Vers 23, wie er überleitet zu seiner Person, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Und in Vers 24 geht es dann ganz neu los. Jetzt freue ich mich. Das wollen wir aber beim nächsten Mal betrachten. Heute geht es um die Verse 21 bis 23. Wie schon gesagt, Thema ist erneut die Versöhnung, die schon in Vers 20 angeklungen ist, diesmal aber angewendet auf die Kolosser. In Vers 20 heißt es, Jesus hat alles mit sich selbst versöhnt. In Vers 21, auch euch hat er jetzt versöhnt. Die Predigt trägt den Überschrift verfeindet, versöhnt, verwandelt, verherrlicht. Es gibt hier vier Schritte, die wir in diesen drei Versen sehen. Und im Gegensatz zu diesen Versen sind die im Titel nicht ganz chronologisch, da habe ich zwei vertauscht. Wir sehen hier in dem Text, wie Paulus zuerst von der Feindschaft spricht, dann auf die Versöhnung zu sprechen kommt. Beides betrifft die Vergangenheit. In Vers 22 spricht er von der Zukunft, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen. Und in Vers 23 von der Gegenwart, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und so weiter. Die Gliederung ist eben an diese vier Abschnitte angelehnt. Wir sehen in Vers 21 das Leben des Feindes, also der Zustand vor der Versöhnung, wie der Mensch Feind innerlich und äußerlich ist. Vers 22a, das Wesen der Versöhnung. Wie also ist die Versöhnung geschehen? Durch Christus, durch seinen leiblichen Tod. Vers 22b, das Ziel der Versöhnung. Das Ziel ist Veränderung, ist Umgestaltung, ist einmal perfekt vor Gott zu sein. Und Vers 23 schließlich, der vierte Punkt, das Leben des Versöhnten. Ein verwandeltes Leben, ein Leben, was gegründet ist im Glauben und sich nicht abbringen lässt. Das ist nötig, um das Ziel der Versöhnung zu erreichen. In diesen Versen ist es auffällig, dass es eine Struktur des Dreiklangs gibt, so nenne ich es mal. Wir sehen immer drei Aspekte. Vers 21, entfremdet, feindlich gesinnt, böse Werke. Vers 22a, Vers 22b, heilig, tadellos und unverklagbar. Vers 23a, im Glauben gegründet, festbleiben und nicht abbringen lassen. Vers 23b, dass ihr gehört habt, das verkündigt worden ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ganz interessante Struktur in diesen Versen. Das Thema dieser Verse insgesamt ist allgemein, könnte man sagen, wieder die Errettung. Wir hatten das schon mal eigentlich in den Versen 12 bis 14, da ging es auch um die Errettung. Und ich kann euch schon sagen, in Kapitel 2, Vers 11 bis 15 geht es wieder um die Errettung. Ein Thema, was wir in der Schrift immer wieder finden, aus gutem Grund, und was wir auch besonders im Kolosserbrief immer wieder finden. Paulus hielt es für nötig, das Thema der Errettung zu wiederholen. Warum? Die Ehelehrer stellten genau das in Frage, dass die Errettung durch Christus geschieht, und sagten, wir brauchen Christus plus etwas. Christus plus höhere Erkenntnis, plus eigene Leistung. Wir wollen heute diese vier Aspekte kennenlernen. Das Leben des Feindes, das Wesen der Versöhnung, das Ziel der Versöhnung und das Leben des Versöhnten. Und wir wollen uns auch fragen, wie sieht unser Leben aus? Wir sind alle Feinde von Anfang an, das kann ich euch schon verraten. Aber sind wir Versöhnte und erkennen wir auch unseren Zustand vorher? Erkennen wir unseren Zustand jetzt? Erkennen wir unsere Zukunft? Und führen wir ein Leben des Versöhnten? Das wollen wir heute mit diesen Versen betrachten. Zu Beginn also das Leben des Feindes, Vers 21. Interessant ist, dass Paulus in all diesen drei Stellen im Kolosserbrief, wo er über die Errettung spricht, immer erstmal mit dem Zustand vor der Errettung anfängt. Er sagt in Vers 13, ihr wurdet errettet aus der Herrschaft oder aus der Macht der Finsternis. Er sagt hier in Vers 21, ihr wart einst entfremdet und feindlich gesinnt in den bösen Werken. Und er sagt in Kapitel 2, Vers 13, euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Paulus spricht immer erst den Zustand vor der Errettung an. Wir wollen jetzt diese Begriffe genauer anschauen, die in Vers 21 stehen. Ihr wart einst entfremdet, feindlich gesinnt, in den bösen Werken. Für das Wort entfremdet, das kommt von dem griechischen Wort apalutriomai, was heißt einfach ein Fremder oder Ausländer sein. Fremd sein, das können wir uns auch gut daran vorstellen, wenn wir mal im Ausland waren, wenn wir vielleicht mit einer anderen Sprache, einer anderen Kultur, einem anderen Lebensstil, anderen Werten konfrontiert waren, dann haben wir uns wahrscheinlich dort fremd gefühlt. Hier geht es nicht um Ausländer, hier geht es um fremd von etwas anderem. Von was? Das zeigt uns der Text. Das heißt nämlich direkt danach, hat er jetzt versöhnt. Ihr wart einst entfremdet, aber ihr seid jetzt versöhnt. Die Versöhnung ist die Versöhnung mit Gott. Und auch die Entfremdung ist die Entfremdung von Gott. Wir haben heute Morgen schon Epheser 2 gelesen. In Epheser 2, Vers 3 wird der Zustand dieser Entfremdung ganz gut auf den Punkt gebracht. Epheser 2, Vers 3 heißt es, unter ihnen, unter den Söhnen des Ungehorsams, hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Von Natur, von Geburt an, sind alle Menschen Kinder des Zorns. Das heißt, unter dem Zorn Gottes. Warum? Hier steht es, die Söhne des Ungehorsams, von denen ist die Rede. Und der Ungehorsam ist der Schlüssel dafür, warum es jetzt Kinder des Zorns sind. Der erste Mensch, Adam, war ungehorsam, hat Gott nicht gehorcht. Und seitdem, zeigt uns der Römerbrief, sind wir alle in der Stellung von Sündern. Die Psalmen zeigen uns, wir sind von unserer Empfängnis an, von unserer Geburt an, sind wir schon Sünder. Und nachdem Adam, dieser erste Mensch, ungehorsam war, stand er unter dem Zorn Gottes. Und es gab eine Trennung. Er musste den Garten Eden verlassen. Der Zugang zum Baum des Lebens wurde bewacht, dass er ihn nicht erreichen könnte. Es gab eine Trennung zwischen Gott und Mensch. Diese Trennung zwischen Gott und Mensch zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Wir sehen, wie das Volk Israel den Berg erreicht, wo Mose heraufsteigt, mit Gott redet, aber es muss eine Grenze um den Berg gezogen werden. Keiner darf ihn übertreten, sonst muss er sterben. Wir sehen, wie Gott sowohl in Stiftshütte als auch Tempel einen Vorhang zum Allerheiligsten, vor das Allerheiligste hängt, schafft eine Trennung zwischen sich und den Menschen. Wir sehen immer wieder das Gebot in der Bibel, dass man Gott nicht nahen sollte oder das Verbot, Gott zu nahen, weil Gott heilig ist und der Mensch von Anfang an ungehorsam, von Anfang an Kind des Zorns. Es gab Leute, die haben diese Verbote Gottes übertreten. Ihr wisst von Usa, der die Lade des Herrn angerührt hat und dabei sterben musste. Er hatte etwas Gutes im Sinn, aber er hat sich nicht an das Gebot gehalten. Wir sehen Nadab und Abihu, die fremdes Feuer vor Gott darbringen, was er nicht geboten hatte, und sie mussten ebenfalls sterben. Das ist die Trennung zwischen Gott und Mensch, diese Entfremdung. Und das Wort entfremdet steht hier im Passiv. Es ist kein entfremdet, wie wir vielleicht sagen würden, ja, ich bin irgendwie Gott fremd, weil ich schon lange nicht in die Kirche gegangen bin und irgendwie, ich bin damit nicht aufgewachsen. Ja, ich fühle mich Gott etwas fremd. Nein, sondern es ist eine Entfremdung, die von außen bestimmt ist. Ihr seid entfremdet, es ist kein Gefühl. Ihr seid von Gott getrennt von Anfang an. Es geht weiter hier mit, ihr seid feindlich gesinnt in den bösen Werken. Und das ist wirklich eine Charakterisierung von Sündern. Zwei Aspekte, feindlich gesinnt, das ist innerlich gesinnt. Und die bösen Werke ausüben, das ist äußerlich. Der Mensch ist von innen her ein Feind Gottes. Er hasst Gott Und nach außen lebt er genau diese Einstellung aus. Das, was in ihm drin ist, das lebt er aus. Wir kennen diese Verse, vom Herz geht das Leben aus. Oder wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Die innere Realität, Feind Gottes zu sein, wird nach außen ausgelebt. Könnt mal mit mir zu Römer 8 gehen. Wir werden heute einige Verse im Römerbrief lesen. In Römer 8, Vers 7 heißt es, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Hier haben wir auch etwas Inneres, das Trachten des Fleisches. Das ist Feindschaft gegen Gott. Es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Von Natur aus sind wir Kinder des Zorns. Von Natur aus ist das, was der Mensch will, ein Angriff gegen Gott. Was ist das konkret? Was will der Mensch? Überlegt mal. Der Mensch will eigenen Ruhm statt Gottes Ehre. Der Mensch will Reichtum statt Schätze im Himmel zu haben. Der Mensch will Erfolg, auch auf Kosten von Lügen, von Betrug, von Täuschung, von Lästerung. Der Mensch will die Befriedigung seiner Wünsche, statt sich den Geboten Gottes unterzuordnen. Der Mensch will die Lust seiner Augen befriedigen, statt vor der Begierde zu fliehen. Der Mensch will die Lust des Fleisches befriedigen, statt Selbstdisziplin und Enthaltsamkeit zu üben. So ist das Trachten des Fleisches, was der Mensch von innen heraus will, das ist Feindschaft gegen Gott, ein Angriff gegen Gott. Das Wort, was im Kolosser steht für gesinnt, wenn es heißt feindlich gesinnt, das ist ein Wort, was auch mit Herz zu übersetzen ist. Es meint wieder genau das, was wir immer wieder betonen, das ganze Innere, den ganzen inneren Menschen, die Gesinnung, die Einstellung, den Charakter. Diese feindliche Gesinnung, die können wir an sich nicht anfassen. Das ist etwas innen drin, etwas nicht Sichtbares. Aber, wie gesagt, es kommt nach außen. Es kommt nach außen in bösen Werken. Die Gesinnung bestimmt die Handlung. Der Mensch lebt seine Einstellung aus. Der Mensch tut das, was er denkt. Wieder im Römerbrief, Kapitel 1, Römer 1, Vers 21, steht, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Wir sehen hier wieder diese innerliche, feindliche Gesinnung. Aber was passiert dann mit dieser feindlichen Gesinnung? Die wird ausgelebt und das zeigen uns die Verse 22 bis 32. Da wird gezeigt, wie das finstere Herz an die Oberfläche kommt, und zwar durch Götzendienst, durch Unzucht, Homosexualität, Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttätige, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Das ist ein ziemlich schreckliches Bild, ein schreckliches Bild von bösen Werken. Und schlimm ist, dass wir das täglich um uns herum erleben. Und schlimm ist, dass wir einiges davon, vieles davon schon selbst getan haben. Wie gesagt, jeder Mensch ist von Natur aus ein Kind des Zorns. Von Natur aus entfremdet, feindlich gesinnt und in den bösen Werken lebt er es aus. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. An unseren Früchten, an dem, was wir tun, erkennt man unsere feindliche Gesinnung. Gott dagegen, wie ist er? Er wird in der Bibel offenbart als heilig, als Gott, in dem nichts Böses ist, als Gott, der nichts Böses tun kann. Kein Wunder, dass wir von Gott entfremdet sind. Kein Wunder, dass eine Trennung zwischen uns und Gott besteht. Kein Wunder, dass wir Gericht verdienen, dass wir den Tod verdienen. Und viele Menschen haben auch genau das gerechterweise erfahren. Bei der Sintflut sind Massen von Menschen umgekommen. Wir sehen tausende Israeliten, die umkamen, weil sie Unzucht geübt haben. Wir sehen sogar tausende Israeliten, die umkamen, weil sie gemurrt haben gegen Gott, weil sie unzufrieden waren. Wir sehen die aufbegehrende Rotte Korach, die umkam. Wir sehen einen Mann, der am Sabbat Holz auflas, er kam um. Wir sehen viele götzendienerische und gottlose Städte und Völker, die alle umkamen, weil sie entfremdet von Gott waren, feindlich gesinnt in den bösen Werken. Wir sehen stolze Könige, Belsazar und Herodes. Sie kamen beide um. Wir sehen ein lügendes Paar, Ananias und Sapphira. Sie starben auf der Stelle. Wirklich viele, viele Menschen, die wir da in der Bibel sehen, die umkamen, direkt starben wegen ihrer Sünde. So ernst ist es Gott. Und trotzdem sehen wir viele, viele Menschen, die nicht umkamen, trotz ihrer Sünde. Ihr seht euch, die ihr hier sitzt, ihr seid alle nicht umgekommen, obwohl ihr gesündigt habt. Das ist Gottes Gnade. Aber jeder Mensch, der nicht sofort die Strafe empfangen hat, die er verdient, der geht doch dieser Strafe entgegen. Die Menschheit heute denkt an ihren Wohlstand, an ihre Partys, freut sich an der medizinischen Versorgung, die immer besser wird, freut sich an Unterhaltung, an Spaß und am Wohlfühlen. Aber wenn sie an diese Dinge denken und sagen, mein Leben ist doch eigentlich ganz okay, dann ist es eine trügerische Beurteilung ihres Lebens. Dann haben sie ihr Leben nicht verstanden. Dann haben sie diese Realität nicht verstanden, von der Paulus schreibt. Und die Frage ist, ob ihr es verstanden habt. Die Frage ist, wisst ihr, dass ihr ebenso wie Paulus von den Kolossern schreibt, einst entfremdet, feindlich gesinnt seid oder wart in den bösen Werken? So ist jeder Mensch von Natur aus. Und wenn du das bisher noch nicht erkannt hast, dann lass dir das sagen, dass Gott so dein Leben beschreibt und dass Gott dich so dafür richten wird. Und dass du diese Sünde erkennen und Buße tun musst und gut zuhören sollst weiterhin, denn Gott schenkt auch einen Ausweg aus dieser misslichen Situation. Wenn du Kind Gottes bist, dann möchte ich dich herausfordern, heute Morgen dich trotzdem so zu beurteilen, wie die Schrift dich beurteilt. Und all deine Feindschaft gegen Gott und deine Verdorbenheit zu sehen, wie sie wirklich ist. Denn nur wenn wir das sehen, können wir wirklich Gott verstehen, wie er ist. Nur dann können wir wirklich seine Barmherzigkeit verstehen, wie sie ist, und schätzen lernen. Und so kommen wir jetzt auch zu dem zweiten Aspekt, zum Wesen der Versöhnung. In griechischen und deutschen Übersetzungen, da gibt es Unterschiede. Manchmal wird dieses "hat er jetzt versöhnt" dem Vers 21 zugeordnet, manchmal Vers 22. Letztlich macht das keinen Unterschied für die Auslegung, weil es genau an der gleichen Stelle steht. Nur manchmal steht noch eine 22 davor, manchmal gehört es noch zu Vers 21. Andererseits steht im Griechischen hier eigentlich noch ein Wort, was mit "aber" übersetzt wird. Also hat er aber jetzt versöhnt. Ist nicht besonders wichtig, aber es unterstreicht nochmal diesen Kontrast. Euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er aber jetzt versöhnt. Hey, das ist ein himmelweiter Unterschied. Die Beziehung ist gestört, ist total gestört zwischen Mensch und Gott. Und dieses Wort versöhnen, katalasso, heißt eine Beziehung wiederherzustellen, eine Beziehung zu heilen, Feindschaft wegzunehmen und für Harmonie zu sorgen, für eine freundschaftliche Beziehung zu sorgen. Hier steht sogar noch eine Vorsilbe vor diesem Wort katalasso, was die Bedeutung verstärkt. Gott hat nicht einfach nur die Schuld entfernt von uns und gesagt, nun macht, was ihr wollt. Gott hat die Beziehung völlig geheilt und möchte uns sogar bei sich haben. Uns, die wir einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken. Eben in Römer 8, Vers 7 davon gelesen, dass das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und es geht noch weiter in Vers 8, da heißt es, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wenn wir von Versöhnung, vom Wesen der Versöhnung sprechen, dann hat diese Versöhnung mit Sicherheit nichts mit uns zu tun. Nichts damit, was von uns ausgeht. Wir können niemals durch irgendwelche guten Werke, durch irgendetwas, was wir tun, diese Trennung, diese Entfremdung zu Gott überbrücken. Die einzige Quelle für die Lösung muss Gott sein. Gott muss die Initiative ergreifen. Und das hat er getan. Hier heißt es, hat er aber jetzt versöhnt, Kolosser 1. In Römer 5 heißt es, Wir wurden, oder Christus starb für uns, als wir kraftlos waren, als wir aus uns heraus nichts tun konnten, als wir Sünder waren, als wir Feinde waren. Zu diesem Zeitpunkt ergriff Gott die Initiative. Und diese Wahrheit, dass Gott uns versöhnt hat, die wird mir einfach viel größer und viel deutlicher, wenn ich davor sehe, in welchem Zustand sich der Mensch von Anfang an befindet. Wenn du dich als ein braves Kind in Erinnerung hast, was eigentlich schon recht früh in die Gemeinde kam, Dinge mitgekriegt hat, nie so böse war wie die Klassenkameraden und längst nicht so schlimm wie alle anderen Menschen. Wenn du heute dich siehst als einen Menschen, der besser ist als die Nachbarn, die ständig streiten, sodass man es durch die Wände hört. Wenn du dich als besser einschätzt als deine Arbeitskollegen, die lästern, als besser als die betrunkenen Partygänger, die du vielleicht heute Morgen noch gesehen hast, und als besser als lügende Politiker. Wenn du dich als besser siehst, dann hast du ein falsches Bild von dir. Und noch schlimmer ist, du hast ein falsches Bild von Gottes Barmherzigkeit, weil diese hat dich nicht gerettet als einen moralisch weit über dem Durchschnitt liegenden Menschen, als ein Vorbild, sondern die hat dich errettet als einen entfremdeten, feindlich gesinnten Täter böser Werke, in dem nichts Gutes ist. Wodurch ist nun die Versöhnung geschehen? Vers 22 beantwortet uns die Frage: Hat er, und das ist Christus weiterhin, aber jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod? Und wir sehen hier eine Parallelität zum Vers 20. Da heißt es nämlich, dass Christus alles mit sich versöhnt hat. Und nun konkret die Kolosser. Auch euch hat er aber jetzt versöhnt. Es kommt also von dem Allgemeinen auf das Spezifische, auf die Menschheit, auf die Kolosser zu sprechen. Und ebenso können wir das auch auf uns anwenden. Die Menschen sind der Fokus des Werkes Christi, des Versöhnungswerkes Christi. Und die Versöhnung ist geschehen in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Vers 20 zeigt uns schon etwas Ähnliches, nämlich, dass er versöhnt hat, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Auch hier geht es um seinen Tod am Kreuz, um sein Blutvergießen. Paulus macht sehr deutlich, Jesus Christus, den er zuvor als den wahren Gott gezeigt hat, wurde wahrer Mensch und starb einen blutigen Tod am Kreuz, um Versöhnung zu schaffen. Ich habe mich, als ich das erste Mal gelesen habe, gefragt, warum sagt er in dem Leib seines Fleisches? Das nicht doppelt gemoppelt? Ist tatsächlich eine Sprachfigur hier, die einfach unterstreichen soll. Es ist der physische Leib. Die Anfänge der Gnosis, die wohl schon in dieser Irrlehre verwoben waren, die lehrten, dass alle Materie böse ist. Und dass Jesus gewiss keinen menschlichen Körper hatte, sondern eine Art Engelwesen war. Paulus sagt, nein, ich spreche von dem Leib seines Fleisches. Es ist der Leib, es ist das Fleisch, er war ein Mensch. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie er in einem anderen Punkt widerspricht. Die Irrlehrer lehrten Jesus als Engelwesen und nicht als Gott. Und Paulus sagt, nein, er hat eine Vorrangstellung über der Schöpfung, er hat eine Vorrangstellung über der neuen Schöpfung. Er ist Gott. Und nun betont er hier, er ist auch Mensch. Die Evangelien zeigen uns ganz deutlich, wie Jesus Mensch war. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er durchlebte wahrscheinlich ungefähr 9 normale Monate im Bauch seiner Mutter. Er erlebte eine normale Geburt. Die normalen Entwicklungsstadien eines Kindes nahmen zu, physisch, sozial und geistig. Er hatte ein normales Aussehen, kein besonderes zumindest, zeigt Jesaja. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo er Hunger hatte, wo er Durst hatte, wo er müde war, wo er erschöpft war, wo er schlief, wo er traurig war, besondere Emotionen hatte, wo er Schmerzen fühlte, Prüfungen durchlitt. Wir sehen, wie er einen eigenen Willen hatte, Entscheidungen traf, wie er sich sogar in einer Beziehung der Unterordnung zu Gott befand, wie er betete. Wir sehen, wie er als Mensch gefangen genommen wurde, verspottet wurde, bespuckt, ausgepeitscht, geschlagen und ans Kreuz genagelt. Wir sehen, wie er am Kreuz stirbt, neben zwei ganz normalen Menschen, zwei Verbrechern. Wir sehen, wie er begraben wurde, wie ein Mensch. Nicht etwa wie ein Engel ohne einen fleischlichen Körper. In alledem sehen wir, Jesus Christus war ein Mensch. Paulus betont das hier, der Irrlehre entgegenzutreten und auch heute vielen Menschen, die sagen, naja, Gott und Mensch gleichzeitig, das kann nicht sein. Paulus zeigt es hier im Prinzip in einem Abschnitt. Jesus war 100% Gott und 100% Mensch. Und trotzdem ist das nicht seine Hauptaussage, dass er hier sagen will, Jesus war wirklich Mensch, sondern er will sagen, Jesus hat euch jetzt versöhnt. Bei all den Beschränkungen, die wir gerade eben gesehen haben, dass er sich entäußert hat und tatsächlich Mensch war, war er doch, wie gesagt, 100% Gott. Während er neben zwei ganz normalen Verbrechern hing, war er doch kein ganz normaler Verbrecher. Sondern ein anderer Gekreuzigter sagte von ihm, wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Weil Jesus Gott war und ist, hat er ein perfektes Leben geführt und hat als einziger keine Strafe verdient, keine Hölle verdient. Er war nie von Gott entfremdet und verfeindet, wie wir es waren. Und er war also der Einzige, der jemals Versöhnung bringen konnte. Er war der Einzige, der Schuld von anderen auf sich nehmen konnte, weil er selbst nicht schuldig war. Wenn Jesus nun nicht Gott gewesen wäre, dann wäre er nicht perfekt gewesen und wäre nicht fähig gewesen zu retten. Wenn Jesus nicht Mensch gewesen wäre, dann wäre er nicht fähig gewesen, wirklich zu sterben und wirklich am Kreuz Schuld zu sühnen. Und genau diese beiden Punkte griff die Irrlehre an. Was wäre das Ergebnis, wenn man dem Glauben schenken würde? Ja, man müsste, ganz wie die Irrlehrer es vorlebten, nach höherer Erkenntnis streben, nach Erfahrungen, nach Visionen, in Anbetung von Engeln. Man müsste Werke tun, die Feiertage halten, die Speisegesetze, Askese leben, sich beschneiden lassen. Man würde sich in falsche Dinge investieren. Und das darf nicht sein. Davor, das ist die Gefahr, die Epaphras sieht und weshalb er zu Paulus nach Rom gekommen ist. Das ist die Gefahr, weshalb Paulus einen Brief schreibt und warnt. Und für alle Ungläubigen wäre es dort die Gefahr gewesen, dass sie sich täuschen lassen würden und gar nicht wirklich gerettet würden, gar nicht wirklich zum Glauben kommen würden, weil sie davon ausgehen würden, Christus allein reicht nicht. Und deswegen ist Paulus hier so engagiert und so klar, um die Wahrheit zu verdeutlichen. Und auch heute müssen wir so klar sein, weil die Wahrheit massiv verfälscht wird. Alle Religionen lehren, dass man Werke tun muss, um gerettet zu werden. Wir müssen uns an die Bibel halten, die zeigt, dass in uns nichts ist, was uns retten kann. Wir können nichts tun. Auch sehen wir in der Welt heute eine Gleichgültigkeit. Man sieht nicht, wie böse und wie verdorben der Mensch ist. Und wir müssen dazu stehen, was Paulus hier klar macht. Der Mensch ist in einer bedrohlichen Situation. Nur wenn die Menschheit erkennt, wie krank sie ist, kann sie einen Arzt suchen. Das ist also das Wesen der Versöhnung, wie Christus allein versöhnt, und zwar durch seinen Tod am Kreuz. Wir kommen nun zu etwas noch oder genauso Erfreulichem wie dem Wesen der Versöhnung, nämlich das Ziel der Versöhnung, das, worauf wir zusteuern. Christus und Gott, sie hatten ein Ziel im Blick. Sie haben nicht einfach Menschen die Versöhnung geschenkt, um ein paar Rebellen bei sich im Himmel zu haben. Auch keinen Freifahrtschein in den Himmel ausgestellt und weiterhin gesagt, macht doch, was ihr wollt, lebt, wie es euch gefällt. Nein, sondern das Ziel der Versöhnung ist, Vers 22, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wir sollen Gottes Leben und Gottes Heiligkeit teilen. Wir haben gesehen, den Ausgangspunkt, das Leben des Feindes und im Gegensatz dazu Gottes Heiligkeit und die große Kluft, die dazwischen liegt und dass Christus sie überwunden hat. Die Frage ist, ist dieses Ziel, was die Versöhnung im Blick hat, ist das schon erreicht? Was denkt ihr? Das Ziel, dass wir würdig für den Himmel und für die Gemeinschaft mit Gott sind. Ich würde sagen, ja und nein, jein. Einerseits ist unmissverständlich klar, wir sind versöhnt, ein für allemal. Ein wahrer Gläubiger ist ein für allemal mit Gott versöhnt, ist gerechtfertigt. Und Vers 12 bis 14 in Kolosser, da haben wir schon gesehen, der Vater hat uns tüchtig gemacht, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, Gott hat alles getan, dass wir versöhnt sind, dass wir passend sind für seine Gegenwart. Wir sind wiedergeborene Menschen, die Kolosser sind wiedergeborene Menschen. Neue Kreaturen haben ein neues Herz, sind fähig, Gott zu gehorchen und Gott zu lieben. Gott sieht uns nicht als welche, die um den Himmel ringen und irgendetwas tun müssen, um darin einzugehen. Und trotzdem ein Jein, weil wir noch nicht passend sind für Gottes Gegenwart. Wir befinden uns immer noch in einem sündigen Fleisch. Unser Körper neigt zum Bösen. Und nicht nur unser Körper im Sinne der Gnosis, dass wir jetzt auch dualistisch wären und sagen würden, ja, unsere Materie, die ist das Böse, nein, sondern auch unser Verstand, unser Zorn, unsere Begierde, wie wir das auch letzte Woche in der Predigt gehört haben. Wir sind immer noch unter die Sünde verkauft, sagt Römer 7. Wir haben immer noch mit dem Fleisch zu kämpfen. Das ist unsere Menschlichkeit. Wir sind im Moment alles andere als heilig, tadellos und unverklagbar. Und tatsächlich sehen wir in Vers 23, dass da noch eine Bedingung aussteht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Dieser Aspekt in Vers 23 macht deutlich, es geht hier um die Zukunft. Das Ziel der Versöhnung ist noch nicht vollkommen erreicht. Zu Vers 23 kommen wir gleich, aber erst wollen wir noch mehr über dieses Ziel der Versöhnung sprechen, heilig, tadellos und unverklagbar vor Gott zu sein. Gewiss wird es erreicht, wenn wir sterben. Gewiss wird es erreicht, wenn wir entrückt werden. Dann wird es tatsächlich passieren. Dann werden wir vor Gott stehen und dann werden wir so vor ihm stehen, wie er es im Sinn hatte, nämlich heilig, tadellos und unverklagbar. Diese drei Begriffe betonen alle unterschiedliche Nuancen, sind alle sehr ähnlich. Heilig trägt den Gedanken der Absonderung mit sich, denn das Wort kennt ihr gut, der Absonderung von Sünde und der Hingabe an Gott. Von Anfang an sehen wir, dass Gott das verlangt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sehen genauso, der Mensch versagt darin. Aber er bekommt Christi Gerechtigkeit zugerechnet. Gott sieht uns nicht mehr als die bösen Menschen, die wir sind, sondern er sieht die Gerechtigkeit Christi, die uns umkleidet. Schon jetzt haben wir ein neues Herz, aber wir stecken noch im sündigen Fleisch. Und dieses wird Gott hinwegtun, wenn wir sterben oder er uns zu sich holt. Wir werden außerdem tadellos sein. Tadellos heißt ohne Fehler. Das ist ein Wort, was oft für die Opfer verwendet wurde, die dargebracht wurden, auch für Christus selbst als das makellose, tadellose Lamm. Als Sünder laden wir viel, viel Schuld auf uns und sind alles andere als tadellos. Aber Christus hat die Schuld gesühnt, hat die Strafe getragen, die Fehler ausradiert. Stellt euch mal vor, ihr Kinder, für euch ist das noch nah, für uns Erwachsene schon ein bisschen länger her. Erinnert euch mal an eure schlimmste Klassenarbeit zurück. Vielleicht gab es viele gute, aber es gab bestimmt auch eine nicht so gute. Und da war bestimmt ziemlich viel rot markiert an Fehlern. Jetzt stellt euch vor, der Lehrer setzt sich neben euch, packt seinen Tippex aus oder leiht sich den von euch und streicht alles Rote durch. Auf einmal keine Fehler mehr zu sehen und er muss auch die 5, die drunter steht, durchstreichen und eine 1 plus hinschreiben. Kein Fehler, tadellos. Es wäre nicht gerecht, das wäre auch erzieherisch nicht so wertvoll, aber nehmen wir das als Bild für unser Leben, wo jede Zeile, wo jeder Tag rot ist, rot markiert, Fehler, Sünde. Und unter dem Strich steht ungenügend, 6. Gott kommt, und nimmt die Fehler weg und macht das ungenügend unlesbar und schreibt eine 1+ dahin. Kommentar perfekt, ohne Fehler, tadellos. Das ist die Bewertung unseres Lebens. Wir sehen daran, es geht nicht von uns aus. Wir haben eigentlich nur Fehler produziert, aber Gott sorgt für Tadellosigkeit. Und schließlich das dritte Wort, unverklagbar. Griechisch anenkletos, jemand, dem absolut nichts Falsches zur Last gelegt werden kann. Wenn wir vor Gott stehen, stellt euch vor, wir sind uns immer noch bewusst irgendwie, ja, wir haben gesündigt. Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht all unsere Erinnerungen verloren haben, sondern dass wir ganz genau wissen, wo wir herkommen, was Christus an uns getan hat. Aber vor Gott stehend wird Christus sagen, hey, ich kann bei dir nichts finden. Nichts finden, wofür ich dich verklagen hätte, weil ich kann nichts bei dir finden, für das ich nicht schon bezahlt hätte. Herzlich willkommen im Himmel. Offenbarung 12, Vers 10 zeigt uns den Satan als Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Wir sehen das auch bei Hiob, wie er verklagt wurde vor Gott. Und wir können uns auch vorstellen, vielleicht haben wir das schon erlebt, dass Menschen uns verklagen, Klagen gegen uns vorbringen und das auch zu Recht. Tatsächlich gibt es eine Menge Fehler, die man uns ankreiden könnte, aber Gott akzeptiert dennoch keine Anklage. Er lässt alle Anklagen an sich abprallen. Warum? Römer 8 wieder. Römer 8, Vers 31 bis 34. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Welche Anklage auch kommen mag, in Gottes Augen sind wir unverklagt. Das ist so wunderbar, diese Wahrheiten zu sehen und zu wissen, Gott hat ein Ziel mit der Versöhnung. Gott will uns Gläubigen frei von Sünde in seiner Gegenwart haben, und das in Ewigkeit. Wir wissen heute schon, dass wir versöhnt sind. Halleluja. Wir wissen, dass wir Vergebung haben. Aber wir erleben dennoch die Sünde. Und deswegen ist dieses Ziel für uns noch nicht ganz so wirklich. Aber eines Tages werden wir heilig und tadellos und unverklagbar vor Gott dargestellt werden, vor seinem Angesicht. Wir sollten uns das immer wieder, wirklich jeden Tag neu bewusst machen und diese Zukunft im Blick haben, dieses Ziel der Versöhnung, auf das wir zugehen. Wir kommen zum letzten Punkt, das Leben des Versöhnten, die Gegenwart, worin wir uns befinden. Vers 23, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Aha. Wir müssen also doch was tun. Eigentlich haben wir die ganze Zeit gehört, Christus tut alles, aber jetzt, wir müssen ja doch was tun. Tatsächlich wird dieser Vers herangezogen, um die Verlierbarkeit des Heils zu beweisen. Und der Vers sagt auch im Umkehrschluss, wenn wir nicht im Glauben gegründet und nicht festbleiben und uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums, ja, dann werden wir das Ziel der Versöhnung nicht erreichen. Das sagt dieser Vers, und trotzdem ist die Schlussfolgerung falsch, dass ein Gläubiger sein Heil verlieren kann. Und der Irrtum ist bei dieser Argumentation meist derselbe, nämlich, dass die Voraussetzungen für das Heil in unserer Macht liegen, dass es in unserer Macht liegt, nachdem wir versöhnt wurden, noch vom Glauben abzufallen und nicht festzubleiben und uns abbringen zu lassen, dann wäre das Heil wirklich verlierbar, wenn es in unserer Macht liegt. Aber nein, es liegt in Gottes Macht. Deswegen ist das Heil unverlierbar. Und das will ich euch auch zeigen, zum einen in diesem Vers, zum anderen in der ganzen Schrift. Hier in Kapitel 1, Vers 23 zeigt die griechische Konstruktion dieses Wenn-Satzes, wenn ihr nämlich, dass es hier um Zuversicht geht und nicht um Zweifel. Dieser Wenn-Satz trägt Zuversicht in sich und nicht Zweifel. Ganz einfaches Beispiel zur Veranschaulichung. Ich treffe mal die Annahme, wenn es morgen bedeckt ist dann werdet ihr einen Regenschirm mit euch zur Arbeit nehmen. Kann sein, kann auch nicht sein. Das ist mit ziemlich viel Unsicherheit behaftet. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt einen Regenschirm habt. Ich weiß nicht, ob ihr für den kurzen Weg zur S-Bahn einen Regenschirm mit euch nehmt. Da steckt Unsicherheit drin. Wenn ich andererseits sagen würde, wenn morgen früh Montag ist, dann hat eine neue Woche begonnen. Zumindest nach der in Deutschland üblichen Wochenrechnung. Das ist ein Wenn-Satz mit Gewissheit. Wenn Montag, gleich Woche hat begonnen. Und genau eine solche Variante haben wir hier in Vers 23. So wie es für mich gewiss ist, dass mit Montag die neue Woche beginnt, so gewiss ist es für Gott, dass ein einmal Versöhnter auch heilig, tadellos und unverklagbar vor ihm stehen wird. Und dass er sein Leben lang im Glauben gegründet und fest bleibt und sich nicht abbringen lässt von der Hoffnung des Evangeliums. Die gesamte Schrift, die zeigt das ebenso deutlich. Römer 8, wiederum, schon viele Verse gelesen, jetzt lesen wir die letzten. Vers 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dessen ist Paulus gewiss und dessen bin auch ich gewiss. Wenn ihr ein bisschen weiter blättert und zu 1. Korinther 1 kommt, dann seht ihr dort, wie Paulus Dank darbringt für die Korinther und in Vers 7 schreibt, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unseres Herrn. Den Kolossern schreibt ihr, wenn ihr im Glauben gegründet und fest bleibt, dann werdet ihr heilig, tadellos und unverklagbar vor Gott stehen. Den Korinthern sagt er, der gleiche Paulus, mit der gleichen Wahrheit, Gott wird euch festmachen, bis ans Ende. Ihr werdet unverklagbar dastehen vor Jesus Christus am Tag des Herrn. Und warum? Weil ihr so gut seid, weil ihr so viel Kraft habt, damit ihr euer Heil bewahren könnt. Nein, Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Viele andere Stellen in der Schrift bestätigen diese Wahrheit nicht aufgrund unserer Stärke, sondern aufgrund Gottes Gnade und Macht. Und so gebührt auch ihm allein die Ehre. Christus garantiert, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und trotzdem gibt es die Verse, die uns auffordern, treu zu bleiben, die uns auffordern, nicht abzufallen, die uns auffordern, uns nicht abbringen zu lassen, so auch Kolosser 1, Vers 23. Wir sehen das auch in Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Aufforderung. Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Warnung. Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Warum diese Aufforderung und diese Warnung, wenn doch Gott alles garantiert? Und das ist das Zusammenspiel, dieses wunderbare Zusammenspiel in der Schrift, dass im Glauben gegründet zu bleiben, fest zu bleiben, sich nicht abbringen zu lassen, dass das nur logisch ist für einen Gläubigen. Alles andere wäre völlig unlogisch, wenn jemand Gläubiges sich abbringen lassen würde von seinem Glauben. Deswegen erstreben wir es auch. Deswegen können wir auch aufgefordert werden, danach zu streben, fest bei Gott zu bleiben. Und Gott gebraucht das Streben wiederum. Gott schenkt sogar das Streben. Wir haben das in Philipper 2 gesehen, dass er das Wollen und das Vollbringen wirkt. Als Grundlage dafür, dass wir unser Heil verwirklichen sollen mit Furcht und Zittern. So sehen wir von unterschiedlichen Seiten doch einen einzigen Punkt betont. Wenn ihr wirklich versöhnt und gerettet seid, dann werdet ihr im Glauben gegründet und festbleiben und euch nicht abbringen lassen. Gott sorgt dafür. Gott ist treu. Wenn ihr andererseits den Glauben aufgebt, dann ist das der Beweis dafür, dass ihr nie wirklich versöhnt wart, nie wirklich von neuem geboren. Und genau das sagt auch Johannes, 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Nicht von uns, den Brüdern und Schwestern in Christus. Die drei Aspekte, die wir hier wieder sehen in Vers 23, die will ich auch noch kurz ansprechen. Diese Merkmale des Lebens des Versöhnten. Zum einen im Glauben gegründet, ein Bild aus der Architektur. Der Glaube, das Fundament eines Gebäudes. Und der ganze Brief an die Kolosser zeigt den Glauben, das Fundament, die Wahrheit. Die Basis dafür ist Christus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, 1. Korinther 3. Mit Christus muss jeder Glaube und jedes Leben gegründet sein. Zweitens, festbleiben. Nachdem der Grund gelegt ist, muss man fest bei diesem bleiben. Die Kolosser sollten sich nicht von der Wahrheit wegbringen lassen. Und dieses Wort bleiben, das kann auch mit kleben, mit beharren, festhalten übersetzt werden. Es geht hier also um höchste Beharrlichkeit und Standhaftigkeit. Und genau darum geht es dann auch im dritten Aspekt. Festbleiben, kleben und sich nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Wiederum Standhaftigkeit. Egal wer kommt und was er auch behauptet, egal welche Irrlehre, ihr sollt euch auf keinen Fall abbringen lassen vom Evangelium. So ist es in Anbetracht der Irrlehre eine sehr, sehr ernste Ermahnung für die Kolosser und in Anbetracht unserer Zeit auch eine sehr ernste Ermahnung an uns. Prüfe dein Herz, ob es wirklich erneuert ist. Prüfe dein Herz, ob du wirklich versöhnt bist. Und dann kannst du auch im Glauben gegründet und festbleiben. Prüfe die Lehre, die dir gebracht wird. Prüfe das, was du von dieser Kanzel hörst. Prüfe alles, was wir sagen. Prüfe es anhand der Bibel. Es ist die Wahrheit. Du hast die Bibel in deine Hände bekommen. Und dann bleib fest daran. Bleib fest an der Bibel, bleib fest an der Lehre. Lass dich nicht abbringen. Und bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern. Strebe danach, in der Heiligung zu wachsen, zu Gott hinzuwachsen. Gott beteiligt uns an dem Erlösungsplan. Unser Streben nach Heiligung, unseren Prozess der Heiligung hat er mit inbegriffen in seinem Erlösungsplan. Und zum Ende von diesem Abschnitt schiebt Paulus noch einen Nebensatz zum Evangelium ein und wieder drei Aspekte, drei Merkmale des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wir haben schon gesehen, in Vers 20, dieser Weg von alles versöhnt, Christus hat alles mit sich versöhnt, das Allgemeine zum Spezifischen, auch euch hat er jetzt versöhnt. Hier in Vers 23 geht es den umgekehrten Weg. Das Evangelium, das ihr gehört habt, das auch in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist. Was will er verdeutlichen? Er will sagen, hey Leute, ihr hört von ein paar Irrlehrern, von ein paar Leuten, die sich irgendwas ausdenken, hört ihr dumme Dinge, eigenwillige Ideen, eine örtliche Realität. Ich schreibe euch vom Evangelium, was ihr gehört habt und was ebenso in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist. In Kapitel 1, Vers 5 und 6 hat er schon das Gleiche geschrieben. Es ist das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Es ist ein Evangelium, was Kraft hat, was Leben bringt. Das ist keine tote Irrlehre. Und wenn Paulus hier wieder von der ganzen Schöpfung spricht, wie er auch in Vers 6 von der ganzen Welt spricht, wie er auch in Vers 20 davon spricht, dass alles versöhnt ist, meint er nicht jeden einzelnen Menschen. Ganz klar, Paulus hatte ja immer noch das Ziel, das Evangelium weiter rauszubringen. Er hatte ja immer noch Orte, wo er hin wollte. Auch ist klar, die Apostel mit ihrem großen Eifer hatten viele Leute erreicht, hatten Gemeinden gegründet, aber es war immer noch sehr kurz nach Jesus. Noch hatte nicht jeder Mensch das Evangelium gehört. Aber, was meint Paulus, wenn er von der ganzen Schöpfung spricht? Er meint, die Christen waren treu diesem Befehl, diesem Auftrag Gottes, geht hin in alle Welt, macht alle Nationen zu Jüngern. Sie taten das, sie strömten aus, sie blieben nicht alle an einem Ort. Sie gingen in Gebiete, wo sie angegriffen wurden, wo sie Feindschaft erlebten, wo sie hingerichtet wurden für ihren Glauben und verkündigten das Evangelium. Natürlich, wie hier es im Vers heißt, unter dem Himmel. Sie ließen sich nicht ins All schießen, es gab keinen Auftrag, in irgendwelche außerirdischen Sphären vorzudringen, keinen Auftrag, Dämonen zu evangelisieren. Aber in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wurde das Evangelium gepredigt. Und schließlich, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Und auch das ist so schön. Paulus ordnet sich hier dem Evangelium unter. Er sagt, ich bin Diener des Evangeliums. Das heißt, ich bin Diener Gottes, weil es ist das Evangelium Gottes. Es ist das Evangelium, was Gott verherrlicht. Paulus gehört nicht das Evangelium. Es geht nicht um ihn. Es geht nicht darum, dass er sich groß machen und feiern lässt. Es geht nicht darum, dass er sich eine Anhängerschar suchen will. Es geht darum, dass er Gott verherrlicht. Er ist Diener des Evangeliums, Diakonos, so wie er auch Epaphras und Tychikus in diesem Brief bezeichnet als Diener. Und das steht im Gegensatz zu so vielen Irrlehrern, wahrscheinlich genauso damals wie auch heute, wenn wir heute von Sekten hören, wo die Anführer irgendwas von Visionen und Erfahrungen faseln und das als Grundlage dafür nehmen, dass man ihnen nachläuft, dass man sie über sich herrschen lässt, dass man ihnen Gelder und Dienste darbringt. Paulus war nicht so. Paulus ist dieser Paulus, den Gott vom Verfolger der Gemeinde zum Diener des Evangeliums gemacht hat. Und ich freue mich sehr darauf, mehr über Paulus zu hören und zu lernen, wenn wir dann die nächsten Verse betrachten, wo es wirklich um ihn geht, um seinen Dienst, um das Wirken Gottes in ihm. So haben wir diese drei Verse betrachtet, den Abschluss dieses Abschnitts, in dem es um Christus geht, in dem es um die Versöhnung geht. Wir haben das Leben des Feindes gesehen, wir haben das Wesen der Versöhnung gesehen, das Ziel der Versöhnung und das Leben des Versöhnten. Die Frage ist einerseits, ist das auch dein Lebenslauf, verfeindet, versöhnt, verwandelt, verherrlicht? Verfeindet sind wir alle, aber wie geht es dann weiter? Wenn du versöhnt wurdest, dann ist das dein Lebenslauf, dann steht ein Ausrufezeichen hinter dem Satz, dann bist du auch verwandelt worden, wirst verwandelt und wirst auch verherrlicht. Wir können sehen, wie die menschliche Verdorbenheit schrecklich ist, heftig ist. Und wenn wir in dieser Welt leben, dann brauchen wir uns nicht wundern darüber, dann brauchen wir uns nicht aufregen über die Welt, sondern wir können Gott loben für seine Güte, für seine Geduld, trotz der Sünde. Und wir haben einen Auftrag, in alle Welt zu gehen und zu Jüngern zu machen. Auch wollen wir lernen, unser Leben recht zu beurteilen. So schnell verlieren wir das aus den Augen, wo wir herkommen und was wir wirklich sind. Wir verdienen nicht ein gesundes, nettes, freundliches, angenehmes, harmonisches Leben, sondern die Hölle. Weil wir Feinde sind von Anfang an, Kinder des Zorns. Und die Menschen, die noch nicht versöhnt sind, die sind Kinder des Zorns und die gehen der Hölle entgegen. Und unser Auftrag ist es, sie zur Buße aufzurufen. Wenn jemand von euch heute nicht versöhnt ist mit Gott, dann ist er aufgefordert, Buße zu tun. Er strebt die Versöhnung, sie ist ein so kostbares Geschenk. Und wir alle, die wir versöhnt sind, die können darüber jubeln und dankbar sein. Jeden Tag Gott die Ehre dafür geben und es vor Augen haben, dass wir in Zukunft vor Gott stehen werden, dass wir heilig und tadellos und unverklagbar vor Gott sein werden, dass wir das, was jetzt Gott schon in unseren Herzen gewirkt hat und wie er uns verändert, dass er das in Vollkommenheit schaffen wird, dass er endlich diesen Leib wegnehmen wird von uns, unsere Menschlichkeit, unsere Gefallenheit, unseren Zorn, unsere Begierden, unsere Schwäche. Und gleichzeitig wollen wir unser Heil mit Furcht und Zittern verwirklichen, wollen festbleiben im Glauben, festhalten an der Wahrheit und uns nicht abbringen lassen, niemals von der Hoffnung des Evangeliums, das auch wir gehört haben, uns verkündigt worden ist. Amen.